Sehr geehrte Anwesende, liebes Brautpaar, wir haben uns heute hier versammelt, um Chris und...
Sebastian, was machst du da?
Na, ich übe meine Hochzeitsrede für diesen einen Typen mit den multiplen Persönlichkeiten, der sich am liebsten selber heiraten würde.
Du, lass das mal, wir müssen jetzt einen Podcast aufnehmen.
Ja, okay, ich komme ja schon. So, Leute, ich heiße nicht nur Sebastian, sondern euch auch herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der Silberfüchse. An meiner Seite ist natürlich wieder der gute Os. Und sag mal, Os, wie geht's dir denn jetzt mit deinem neuen Fame als Podcaster?
Ach, Sebastian, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist, ständig werde ich irgendwie erkannt. Ich kann nicht mehr mit zum Einkaufen gehen mit Tanja. Die muss das jetzt leider immer alleine erledigen. Das ist natürlich für mich nicht einfach. Ansonsten habe ich jetzt versucht, in so einem Restaurant mal einen Tisch zu kriegen, was eigentlich schon ausgebucht war. Hat auch nicht geklappt. Also okay. Ich weiß nicht. Es läuft mal so, also, aber ich glaube, im Großen und Ganzen bin ich ganz zufrieden. Wie sieht es bei dir aus?
Luft nach oben, Lokalpresse hat noch nicht angerufen oder doch schon?
Ja, die haben nicht angerufen. Die Lokalpresse, die versteckt sich ja auch hier unter jeder oder hinter jeder Paywall, die es hier so gibt. Deswegen.
Okay.
Hat noch nicht, aber das kann eigentlich auch nicht mehr lange auf sich warten lassen, glaube ich.
Ja, stimmt eigentlich. Wenn nicht, muss ich mal meine Beziehungen hier spielen lassen in Eisenstadt,
dass zumindest
mal
hier ein bisschen. Das mach doch mal bitte.
Bisschen regional, was geht. Also 2 Wochen sind jetzt seit unserer Debütfolge ins Land gestrichen. Und ja, ich muss schon sagen, also ich bin jetzt von dem Feedback jetzt schon positiv überwältigt. Bei dir wahrscheinlich ähnlich, oder? Also ich glaube jetzt, dass das Feedback, das wir so aus unserer Instagram-Sneaker-Bubble bekommen haben, war schon wirklich gut. Ich glaube, wir können zwar jeden Hörer noch persönlich und einzeln begrüßen, aber also ich hatte schon durchaus positives Feedback von allen Leuten.
Ja, erstmal irgendwie positives Feedback haben wir auf jeden Fall bekommen und dann waren es jetzt doch mit dem Mal doch ein paar mehr, ich sag mal, Hörer, die wir da irgendwie gewinnen konnten für einen relativ unbekannten Podcast oder total unbekannten Podcast, nicht relativ unbekannt. Wir haben jetzt natürlich so ein bisschen den Vorteil, dass wir so ein bisschen an der Sneakers-Community knabbern. Deswegen sind wir jetzt nicht ganz ins Kalte reingestartet. Aber also ich finde, das Feedback, was wir bekommen haben, das ist durchweg positiv. Es gab auch schon super viele Anregungen, worüber wir irgendwie noch weiter sprechen können oder sollen vor allen Dingen, weil ich habe ein bisschen den Eindruck, wir haben ja so einen kleinen Nerv getroffen, möchte ich mal sagen.
Ja, das Gefühl habe ich eigentlich auch. Und für mich auch lustig, natürlich fischen wir da so ein bisschen so in unserer eigenen Sneaker-Bubble und im Sneakast-Umfeld mit, was ja wirklich schön ist. Aber ich habe auch Freunden vom Podcast erzählt, die auch sehr podcast-affin sind und gerne Podcasts hören. Und mein bester Freund meinte, als ich ihm gesagt habe, dass ich einen Podcast mache, meinte so, geht's da eh nicht nur um Schuhe? Und ich meinte also, naja, also natürlich, also Os und ich kennen uns, also wir beide kennen uns über Schuhe kennengelernt, über Turnschuhe kennengelernt. Natürlich wird es in dem Podcast ein bisschen über Schuhe gehen, aber eben nicht nur. Und ich glaube, dem sind wir auch ein bisschen gerecht geworden in der ersten Folge. Natürlich ist es um Schuhe gegangen. Es wird auch heute wieder um Schuhe gehen, denke ich mal. Aber ja, es geht jetzt nicht nur um Schuhe, also keine Sorge.
Nee. Also wir wollen ja versuchen, so ein bisschen so die alte popkulturelle Zeit irgendwie wieder so ein bisschen aufleben zu lassen. Und ich glaube auch, dass halt von dem Thema sich dann auch viele angesprochen halt fühlen und vielleicht das auch für den ein oder anderen jüngeren Hörer, den wir vielleicht mal irgendwie bekommen, auch interessant ist, einfach mal zu hören, wie waren das überhaupt früher? Und ich glaube, wir kriegen ganz guten Mix mit den Themen hin. Wir werden sicherlich einiges immer mal wieder dabei haben, sprich halt Schuhe, weil das Thema ist, wo wir uns auch, ja, wie gesagt, was du ja schon eben sagtest, eben ja auch kennengelernt haben. Und da passiert ja auch immer ständig irgendwas. Also da gibt es ja auch immer wieder Themen, über die man gerne spricht. Oder ich auch dann wirklich mal einmal so richtig abranten kann, jetzt endlich in meinem eigenen Podcast.
Ja, das stimmt.
Und ich dir das nicht immer nur schreiben muss, sondern ich kann jetzt auch mal sagen, so sieht es nämlich aus.
Ja, genau. Nee. Es ist auch so ein bisschen eine Psychohygiene für uns beide, wenn wir hier reden, denke ich mal.
Ja, ich glaube schon. Also ich habe mich jetzt auch heute Morgen, dachte ich so, jetzt heute Abend Podcast aufnehmen mit Sebastian, müssen wir noch ein bisschen was vorbereiten und dann hier und da und dann denkt man so, okay, man ist ja dann schon so ein bisschen drin so im Thema dann, ne?
Ja, absolut.
Und es macht halt sehr viel Spaß und wir schauen einfach mal, wo sich das halt hinentwickelt, ne?
Das stimmt, das stimmt.
Ich sage auf jeden Fall Bescheid, wenn ich im Restaurant jeden Tisch kriege.
Ja, ich auch. Also wenn ich dann wirklich erkannt werde auf der Straße. Wobei, das ist ein Thema für ein anderes Mal vielleicht, aber ich wurde ja wirklich schon mal von einem Praktikanten bei uns in meiner Arbeit angesprochen, ob ich denn der 7000 Turnschuh bin. Ja, aber
dann hast du es ja schon
durchgespielt. Ja, also ich war schon kurz davor, dass ich ihm sage, meine Autogrammkarte kriegst du auch gleich.
Oder ich unterschreibe auf deinem Schuh oder
so. Ja, sowas. Genau. Aber das ist ein Thema für eine andere Folge mal, im Kopf habe. Was ich aber schon noch sagen muss, wir haben scheinbar, also wir dürften, glaube ich, auch so von auch. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie relativ viele Sachen irgendwie richtig gemacht. Aber eine Sache, die wir missachtet haben, die ist scheinbar, die kannte ich bis jetzt auch nicht so wirklich, ist die Regel der drei. Sagt dir das was?
Ich sag's ganz ehrlich, nein.
Ich habe das so auch nicht wirklich gekannt. Das hat mir auch mein bester Freund so gesagt, der sehr podcast-affin ist und meinte, das hätte ich auch schon sicherlich mal in einem anderen Podcast gehört. Die Regel der drei besagt, dass man gleich mal drei Folgen am Anfang rausbringen muss und nicht mit einer Folge startet, sondern gleich mal drei Folgen rausballert in seinem Feed, damit die Leute gleich mal mehr als eine Folge am Stück hören können.
Ah, okay. Deswegen, das heißt, man füttert die Leute erstmal an, so wie Netflix und Amazon das gerne mit irgendwelchen Serien macht.
Genau.
Das Netflix dann haut ja meistens sofort alles raus, aber Amazon, die halten einen dann hin. Ah ja, verstehe. Ja,
genau. Oder Disney Plus macht das ja auch mit den Star Wars Serien, da kommen gleich mal drei Folgen am Stück raus und dann kommt dann nächste Woche dann
wöchentlich eine Folge. Okay, da haben wir nicht aufgepasst. Gut, ich zu. Aber wir haben ja die Gelegenheit, dann relativ schnell eine Folge nachzuschieben. Vielleicht ist dein bester Kumpel dann ja, drücken ein Auge zu oder so.
Und sagt, ich hoffe es. Er ist auch sehr verwundert über meine Stimme. Er meinte, ich habe eine, weil er kennt mich natürlich nicht mit dieser Stimme, mit der ich hier spreche, weil ihr redet halt manchmal ein bisschen anders auch.
Ja. Mhm. Da kommen wir ja gleich mal zu.
Warum das so ist, genau. Aber ich muss schon auch noch, bevor wir dann wirklich so reinstarten in unser Thema, auch nochmal vorher noch ein riesengroßes Shoutout nicht nur an den Sneakcast geben, sondern auch ganz im Speziellen auch an Sammy, einen der beiden Hosts neben Adrian, also Adi. Der hat mir nämlich am Freitag, also kurz nach 9 Uhr, unsere Folge am Freitag, am Valentinstag rausgekommen ist, hat er mir kurz nach 9 Uhr per WhatsApp zur Debütfolge gratuliert und meinte dann, er hätte auch noch eine besondere Überraschung. Und er hat hier sei nochmal ganz kurz erwähnt, dass genau eben am 14.02. auch der Release des Air Jordan One High im schwarz-roten Colorway war, also in diesem legendären Black-Red bzw. Red Colorway, was so ein absolut heiliger Gral ist, wenn es um Turnschuhe geht. Und zu dem Zeitpunkt von Sammy's...
Ich glaube, es ist der Schuh, ne? Oder?
Ja, das ist wirklich, also der Air Jordan 1 1985 rausgekommen, heuer 40 Jahre alt, und das ist so wirklich absoluter Goat-Level, was die Schuhe betrifft, der irgendwie alles gestartet hat, was wir heute so als Turnschuhkultur vielleicht bezeichnen oder einer der größten... größten Meilenstein in der Turnschuhgeschichte war. Und zu diesem Zeitpunkt von Sammy's Nachricht.
Lass mich noch eine Sache kurz dazu ergänzen, klar. Geschichte.
Ja.
Das ist auch einer der wenigen Jordans, der eine wirkliche Geschichte hat und nicht so eine frei erfundene. Michael Jordan hat mal sich mit lila Zahnpasta die Zähne gebürstet und deswegen hauen wir jetzt irgendwelche Colorways raus, sondern das Ding hat wirklich Hat wirklich eine richtige Backstory, ne?
Genau. Das ist der OG Colorway, um den sich damals auch diese legendäre Kampagne gedreht hat. 1985, als der Schuh rausgekommen ist, wurde er eigentlich, also hat Nike den verkauft als den verbannten Schuh, das die NBA verboten hat, weil er eben schwarz-rot war und nicht also den Regularien der NBA nicht entsprochen hat, wo die Schuhe primär weiß sein müssten, beziehungsweise eben die Farbe des Teams haben müssten und primär als Primärfarbe die weiß haben müssten. Und der Schuh wurde dann eben, quasi wenn Michael Jordan den Schuh trägt, dann muss er Strafe zahlen dafür. So das war so die Backstory zu dem Schuh, und Nike hat daraus eben eine Kampagne gemacht und gesagt, okay, sie können zwar Michael Jordan verbieten, die Schuhe zu tragen, aber euch nicht. Und damit, das war dann der Beginn dieser legendären Werbekampagne. Hier kleiner Sidestep und Nerd-Fact. Es ging damit nämlich tatsächlich nicht um den Air Jordan 1 im schwarz-roten Colorway. Der war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht fertig, als dieser Brief der NBA kam, sondern Michael Jordan hat in den Preseason-Spielen einen ähnlichen, also auch einen schwarz-roten Schuh getragen. Das war allerdings genau. Ein Air Ship, also quasi der Vorgänger des Air Jordan 1, der also auch ein bisschen der Prototyp war. Also Air Ship war schon ein Schuh, den es schon gab, und auf dem wurde dann zum Beispiel die Air Jordan-Sohle schon drauf ausprobiert. Das war eben der Schuh, den die NBA verboten hat und nicht den Air Jordan 1, aber ja, Nike hat da eben die Kampagne draus gestrickt, und der Rest ist Geschichte.
History, genau.
Ja. Genau. Ja, also kurz,
Der Sammy, der hat den Schuh für dich als Überraschung parat gehabt.
Ja, genau. Also zu dem Zeitpunkt von Sammys Nachricht hatte ich schon so 8 oder 9 L's gezogen aus diversen Ruffles, und auch bei der Sneakers-App bin ich leer ausgegangen. Andere Leute, die es für mich probiert haben, sind auch leer ausgegangen. Arbeitskollege von mir ist leer ausgegangen, der sich eingetragen hat für mich überall. Also ich war einerseits zu dem Zeitpunkt richtig froh, dass unsere Folge draußen war, dass wir da schon den ersten Meilenstein irgendwie hatten und schon ein, zwei Leute geschrieben haben, hey cool, die Folge ist da, höre ich mir gleich an, oder ich habe schon reingehört, finde ich geil, und dass wir schon auf Instagram auch irgendwie kundgetan haben. Aber andererseits war ich auch gefrustet, weil ich den Schuh nicht bekommen habe, weil das halt einfach so dieser Goat-Level-Schuh ist, den ich unbedingt haben möchte und haben muss. Und dann kam eben die Nachricht von Sam mit der Überraschung zum Release der Folge, und er hat tatsächlich den 1er Jordan in meiner Größe in der Sneaker-Set bekommen und hat mir den Screenshot geschickt, so hey, ich habe den Schuh für dich. Happy Release Day.
Natürlich. Ja. Das hätte man jetzt auch nicht besser malen können, ne?
Das stimmt. Also das war, ja, das ist wirklich ein unfassbar schönes Geschenk gewesen.
Ist natürlich auch eine super Erinnerung für dich zukünftig, weil das schön auf den 14. gefallen ist.
Absolut.
Der Release unserer ersten Folge, dann kriegst du dann sozusagen noch so eine Überraschung serviert.
Genau.
Hätte schlechter laufen können an dem Tag.
Ja, das stimmt. Also das war Karma-Konto gefüllt bis dorthin.
Ja, genau. Ja. Ja. Machen wir in Hamburg, machen wir das wieder einigermaßen gut irgendwie.
Ja, das auf alle Fälle. Ich hab Sammy schon angeboten, dass ich ihm irgendwas noch mitbringe, und wir sehen uns auf alle Fälle demnächst. Ich küsse seine Augen auch live, wenn es sein muss.
Genau. So, man küsst nämlich die Augen und das Herz.
Genau.
Und zeigt so seine Dankbarkeit. So sieht es. So ist aktuell zumindest, glaube ich, der Stand. Ne?
Ja, genau. So, genau. Ich glaube, das sagen die jungen Leute so, oder? Ähnlich.
Ja. Aber sowas, so was Eigenes auf die Beine stellen, ich will jetzt nicht, ja, so Eigenlob stinkt ja meistens so ein bisschen, aber das sind ja auch so Sachen, und da kommen wir jetzt so ein bisschen zum Thema der Folge. Wenn man selber so was erschaffen hat oder geschafft hat oder eventuell sich vielleicht auch so, für jemand anderes so ein bisschen mitfreut, gerade, du wirst es ja auch, wenn zum Beispiel die Kinder irgendwie was hingekriegt haben oder so, denn heute soll es sich mal um das Thema Stolz drehen, und worauf wir so ein bisschen stolz sind und was das überhaupt irgendwie bedeutet. Es gibt ja auch so Sachen wie Nationalstolz, was wir beide so gar nicht verstehen.
Ja, genau.
Und was ja auch viel mit Herkünften und sowas zu tun hat, und da wollen wir heute mal ein bisschen drüber sprechen.
Ja, genau. Also zusammenfassend kann man schon sagen, dass ich, also das hat jetzt auch, glaube ich, nichts mit Eigenlob zu tun, aber ich bin schon stolz auf das, was wir mit der ersten Folge irgendwie geschafft haben, dass wir jetzt endlich mal einen eigenen Podcast haben, der auch gut klingt, was die Leute so sagen. Und
Ja, ich glaube schon, ne?
da gab es auch viel Lob. Also da bin ich schon stolz darauf, dass ich jetzt das gemacht habe und du wahrscheinlich genauso. Können wir auch beide stolz sein auf das, was wir gemacht haben, ohne dass wir
Ja,
da jetzt
genau.
irgendwie, ja, uns jetzt
Weil
mit
wir haben ja
Eigenlob
länger dran
bekleckern.
rumgetüftelt, ne?
Genau.
Oder zumindest haben wir ja relativ lange drüber gesprochen immer und haben wir, glaube ich, auch in der ersten Folge schon erwähnt, dass irgendwie ist immer was dazwischen gekommen, warum auch immer, aber es war halt so. Aber jetzt dann so im Nachhinein sich wirklich dann hinzusetzen und zu sagen, okay, wir machen jetzt mal Laptop auf und nehmen auch was auf und hauen das raus. Und dann das Feedback der Leute zu bekommen, die dann wirklich durchweg halt sagen, ey, das ist echt richtig gut geworden für die erste Folge. Das, ja, klar löst das natürlich ein Gefühl von Stolz halt auch aus, ne? Aber auch berechtigt und ich glaube, da kann man auch sagen, ja, passt schon.
Das auf alle Fälle. Also das sehe ich genauso. Und das ist auch so ein Ding, wenn man selbst was geschafft hat, auf das kann man stolz sein, das haben wir eingangs auch schon erwähnt. Oder wenn jemand, der einem sehr nahe steht, etwas geschafft hat oder geleistet hat. Du hast auch deine Kinder angesprochen. Also da kann man auch stolz sein und stolz empfinden, wo ich mich ein bisschen mit Stolz eben schwer tue, das haben wir auch schon kurz, wenn es so dieses Nationalstolz-Ding verstehe ich grundsätzlich einfach nicht. Also ich kann es nicht auf irgendwas stolz sein, was jetzt mein Land gemacht hat. Also weil so was ist mein Land? Das ist das Land, in dem ich geboren bin, was jetzt auch irgendwie mehr genetischer Zufall als sonst was ist, weil wenn sich meine Eltern nicht irgendwie kennengelernt hätten, dann wäre ich in dieser genetischen Zusammensetzung auch nicht in Österreich auf die Welt gekommen, sondern vielleicht woanders. Weil es bei mir der Fall ist, dass meine Eltern eben, also mein Vater ist Österreicher, meine Mutter ist Deutsche. Damit bin ich schon mal halb Deutsch, halb Österreicher. Wenn man es nochmal weiter runterbricht, bin ich sogar Viertel Österreicher, Viertel Deutscher, Viertel Pole und Viertel Ungar, weil meine beiden Großväter, der eine kommt aus Polen, der andere kam aus Ungarn.
Ja, einiges los bei dir,
Da
ne?
ist wirklich einiges los, ja. Und
Also.
daher ist halt so dieses, und du wirst lachen, meine Eltern haben sich in Griechenland im Urlaub kennengelernt.
Ja, natürlich.
Ja.
Ja, das musste dann ja irgendwie noch so kommen. Es gibt ja die kuriosesten Kombinationen, ja.
Das stimmt. Und ich glaube, das ist auch so dieser Mitgrund, warum ich so auf dieses Nationalstolz und Patriotismus-Ding irgendwie nicht so verstehen kann. Ich bin natürlich dankbar, in einem Land wie Österreich zu leben, meistens zumindest. Und lebe auch gern hier, aber stolz auf Österreich zu sein, ja, weiß ich jetzt nicht so. Also das, ja.
Ja, also klar, jetzt Österreich hat natürlich auch irgendwie Geschichte, die jetzt auch nicht so super prickelnd ist zum Teil, aber ich glaube, nichts toppt halt Deutschland irgendwie. Und ja, ich weiß nicht genau, wo dieses Gefühl herkommt, zu sagen, ich bin da jetzt so stolz drauf. Ich glaube, die Leute machen sich irgendwie wenig Gedanken, wenn sie halt also jetzt sagen wir jetzt mal Nationalstolz, assoziiert wird das natürlich dann auch immer sofort ja, mit der Geschichte Deutschlands oder mit der Vergangenheit vielmehr. Ich habe es noch nicht so richtig durchblickt, wenn sie aufmarschieren und irgendwie brüllen, dass sie stolz sind, Deutscher zu sein. Ich für meinen Teil bin ja sowieso etwas lost, was das Thema betrifft, da ich ja so in zwei Welten halt groß geworden bin und ja eher so ein Identifikations, ich, in Anführungsstrichen will ich jetzt mal Problem sagen. Ich hatte jetzt nie so ein Identifikationsproblem, aber es ist schon dann nicht so einfach, sich zugehörig zu fühlen. Und für mich gab es das überhaupt nicht irgendwie, dass ich so für mich gedacht habe, so, ja, ich bin aber stolz, dass ich hier aber, ne? Da bin ich wahrscheinlich eher sehr viel stolzer auf meine Eltern, was die halt geleistet haben, weil die einfach hier nach Deutschland gekommen sind in den 60er Jahren und im Rahmen Deutschland hatte ja so ein Gastarbeiterabkommen sozusagen mit einigen Ländern, unter anderem die Türkei und soweit ich weiß auch Italien und Griechenland. Ich weiß jetzt nicht, wer da jetzt noch mit dabei war, aber und da sind die hier alle rübergeströmt, haben zum Teil ihre, ja, ihre Kinder, die sie dann schon hatten, eventuell sogar schon mitgenommen und haben einfach in einem fremden Land neu angefangen, natürlich dann, um den eigenen Kindern eine bessere Zukunft einfach bieten zu können. Und wenn man sich mal überlegt, also die Geschichte meiner Eltern wirst du millionenfach immer wieder hören. Es ist eigentlich immer dasselbe gewesen. Die sind halt rübergekommen, haben gearbeitet, haben irgendwie Geld rübergeschickt, aber alles ohne Vorkenntnisse von irgendwelchen Sprachen oder sonst irgendwas. Und da denke ich mir dann halt so, wow, also das ist schon, das ist eine Sache, wo man dann wirklich mal so richtig stolz drauf sein kann. Und ja, klingt jetzt ein bisschen pathetisch wahrscheinlich, aber vielleicht würde ich hier dann auch nicht sitzen und Podcast aufnehmen können. Das mache ich mir in letzter Zeit immer mal wieder so ein bisschen klar, dass mir da so ein Weg geebnet worden ist, auch jetzt ja durch den Verlust meiner Mutter jetzt vor nicht allzu langer Zeit, hat mir das nochmal so gezeigt, ey, du musst auch echt ganz schön ja Opfer bringen, Mut aufbringen, um überhaupt sowas in Erwägung zu ziehen. Also man muss sich ja jetzt einfach nur mal vorstellen, in unserem Alter, so, ich überlege mir jetzt jetzt nicht so goodbye Deutschland mäßig, sondern ich will irgendwie meinen Kindern eine bessere Zukunft bieten. Welches Land gibt irgendwie die Möglichkeiten dafür her? Wo kann ich irgendwie Geld verdienen? Und dann mit Sack und Pack darüber. Ringt mir jede Art von Respekt einfach ab. Ne? Das ist einfach schon eine Sache, wo ich auf jeden Fall irgendwie mit stolz bin. Mhm. Also so.
Wie alt waren deine Eltern, als sie dann nach Deutschland gekommen sind, als Gastarbeiter?
Mein Vater ist Anfang der 60er gekommen. Der müsste so 32, 33 gewesen sein.
Sowas also jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Also da hat man sich ja auch schon ein bisschen was aufgebaut, vor allem in der Generation. Also wenn ich jetzt dann denke, wie mein Vater hat mit 30, oder meine Eltern, mein Vater hat mit 30 schon ein Haus gebaut gehabt und da haben wir schon in dem Haus gewohnt, in dem ich dann aufgewachsen bin. Da war ich schon da mit 30.
Ja, guck mal, ne? Und meine Eltern, meine Mutter war noch ein bisschen jünger als mein Vater und mein Vater ist erstmal alleine rübergegangen, um erstmal zu schauen, was da überhaupt Sache ist. Und der war auch zuerst in München, kurioserweise, und ist dann aber weitergezogen und wir sind dann schlussendlich in Gütersloh gelandet. Und meine Mutter ist dann, ich weiß gar nicht, 2, 3, 4 Jahre später dann halt nachgekommen. Ja, also meine Eltern hatten zu dem Zeitpunkt dann natürlich dann schon 2 Kinder auch, einen älteren Bruder habe ich noch und meine Schwester, eine ältere Schwester. Ich bin dann als Nachzügler dann in Deutschland geboren, aber da war dann irgendwie die Ansage, ja, wir haben jetzt hier irgendwie gar nicht genug Geld irgendwie, um jetzt noch ein drittes Kind durchzubringen und deswegen haben meine Eltern mich dann erstmal mit 6 Monaten wieder zurück in die Türkei geschickt zu meiner Tante, also zur Family sozusagen. Mhm. Ne? Das war jetzt dann für mich natürlich in der Zeit, wusste das ja alles gar nicht und bin dann erstmal bis zum Kindergartenalter auch da geblieben und dann auch wieder zurück nach Deutschland, als meine Eltern sich dann sozusagen akklimatisiert hatten, Kindergartenplatz und sonst irgendwie was und dann wieder zurück, dann in den Kindergarten, auch wieder ohne Sprache, aber als Kind in dem Alter macht man das dann relativ schnell, dass du dann die Sprache beherrschst und sowas, aber ja, so war es dann und die haben halt immer viel gearbeitet, Und wenn man dann ja so tagtäglich gesehen hat, was die da so geschafft haben, dann hat man das natürlich nicht immer jeden Tag irgendwie zu schätzen gewusst, aber jetzt so im Nachhinein sieht man das natürlich dann mit erwachseneren Augen und denkt sich so, wow, also schon richtig was geschafft.
Ja, das ist bei mir, also ähnlich dieser, ich bin auch auf meine Eltern stolz. Das ist auch was, wo ich stolz empfinde und wo ich auch dankbar bin und auch, wie du vorher gesagt hast, man verspürt auch Stolz und Dankbarkeit. Das ist so, ist die ähnlich, eine ähnliche Gefühlslage. Einerseits dankbar für das, was die Eltern für einen geschaffen haben, andererseits auch stolz darauf, was die Eltern geschafft haben. Das ist jetzt bei mir keine, ich sage jetzt mal, Gastarbeiter-Story wie bei dir. Meine Mutter ist aber auch relativ jung dann zu meinem Vater nach Österreich gezogen. Die haben relativ bald dann geheiratet, nachdem sie sich kennengelernt haben. Und meine Mutter ist dann zu ihm nach Wien gezogen und hat dann auch hier, also natürlich Österreich-Deutschland hat jetzt keine große Sprachbarriere und auch, aber es war damals doch noch nicht ganz so einfach wie jetzt in Zeiten von der EU, wo man Reisefreiheit hat und auch das freie Arbeitsrecht hat. Die musste dann schon auch hier noch einen Job suchen, hat dann auch ihren Job, den sie gelernt hat, hier machen können, als Logistin gearbeitet in Wien, und die haben auch hatten eine kleine Einzimmerwohnung in Wien mit Klo am Gang. Während mein Vater, der bei der Post gelernt hat und Postbeamter war, noch abends die Matura nachgemacht hat in der Abendschule für die HTL und auch noch nebenbei noch mal weitergearbeitet hat, auch abseits seines normalen Jobs, um dann das Haus zu bauen oder ein Haus bauen zu können in Mattersburg. Ja, so ein
Lebensstandard dann halt, ne?
Genau, genau.
Ja, genau. Ja, von dem du dann jetzt eben halt auch profitierst.
Und, natürlich, ja.
Genau. Ja. Deswegen, aber das muss dann ja, du bist ja in den 80ern geboren.
Genau, 84.
Okay, genau. Ja, okay, das heißt, deine Mutter ist dann wann nach Wien gegangen?
Die ist Ende des 70er, ich glaube, 80 war es, glaube ich, nach Wien gegangen. Meine Eltern haben sich eben gesagt, in Griechenland im Urlaub kennengelernt. Es war auch eine witzige Geschichte, eigentlich, weil mein Vater mit damals seinem besten Freund in Griechenland auf Urlaub war und auch meine Mutter mit ihrer besten Freundin in Griechenland auf Urlaub war.
Ah ja, okay.
Und schön. Die haben sich, also mein Vater und sein bester Freund wollten irgendwie quasi ihre Ruhe haben, sind mehr oder weniger in Urlaub geflüchtet und haben sich jeweils dicke Bücher mitgenommen, um die am Strand zu lesen. Und dann war es dann ein Kellner in einer Taverne, der dann meine Mutter und ihre Freundin, die Ulrike, an einen Tisch gesetzt hat zu den beiden Herren, weil scheinbar kein anderer Platz mehr frei war in dem Lokal oder so ähnlich, und hat dann dort die beiden jungen deutschen Damen an den Tisch der beiden österreichischen Herren gesetzt. Okay. Die haben sich irgendwie während dem Essen irgendwie jetzt nicht großartig unterhalten irgendwie, und meine Mutter und ihre Freundin meinten schon, ach, die beiden Österreicher sind ein bisschen komisch, die reden ja nicht mal mit uns irgendwie, das ist irgendwie komisch. Und dann hat der Freund meines Vaters dann sein bestes Hochdeutsch ausgepackt und dann nach dem Essen, als dann abserviert wurde, die beiden Damen noch auf einen Drink an der Bar eingeladen quasi.
So nämlich.
Ja. Und dann, so will es zumindest die Geschichte, wurden kurz darauf dann schon die Zimmer getauscht. Also ein, zwei Tage später. Dürften schon. Also
es wurde sich passend aufgeteilt.
Ja, genau.
Ja, sehr schön.
Ja. Und das ist dann wirklich alles ziemlich schnell gegangen. Es war dann so, dass, ich glaube, mein Vater und sein Freund, der Peter, schon früher nach Hause, also vor meiner Mutter abgereist ist, und als meine Mutter dann nach Hause gekommen ist, meinte dann meine Oma zu ihr, du hast Post aus Österreich, und meine Mama meinte so, oh, er hat schon geschrieben.
Oh, das ging aber fix.
Ja. Ja. Und dann kurz darauf sind dann mein Vater und sein Freund schon nach Solingen gefahren. Meine Mutter ist aus Solingen, sind knapp, also 1000 Kilometer auf der Straße, nach Solingen gefahren, um dort, ich glaube, aufs Udo Jürgens Konzert zu gehen, und haben dort dann Udo Jürgens gesehen. Und das Lustige an der Sache ist, dass nicht nur mein Vater meine Mutter geheiratet hat, sondern auch die beiden anderen geheiratet haben.
Nein, echt
Ja.
jetzt? Das ist sehr
Also
gut.
auch Peter und Ulrike haben geheiratet. Die
Ja.
haben zwei Töchter. Anne, die ältere Tochter, ist ein Jahr älter als ich, also ein Jahr vor mir auf die Welt gekommen. Und die beiden leben jetzt aber in Solingen.
Okay, also man hat sich aufgeteilt
Genau.
und die einen sind jetzt in Deutschland geblieben.
Genau,
Okay.
genau.
Ja, das ja, ist schon kurios. Also schöne Geschichte auch. Ja. Ja, meine Eltern, das war dann nochmal ein bisschen anders. Es wurde ja dann eher so auf dem Dorf gelebt. Also da war jetzt nicht viel außer irgendwelche Hütten so ungefähr und ein paar Brunnen und sonst irgendwie was.
Okay.
Und ja, in unserer Kultur früher war das natürlich dann auch alles noch so ein bisschen strenger natürlich. Konnte sich dann sozusagen erstmal nur so von weitem so ein bisschen abchecken, ob man, ja, ob das dann irgendwie was denn wäre. Und ja, als mein Vater dann gesagt hat, so, hier, das ist sie, ne? Dann musste man dann erstmal hingehen zu den Eltern und sagen, du, hör mal, ich finde deine Tochter ganz töfte, wie sieht's denn aus hier? Und dann wurde da untereinander natürlich dann noch beraten und mitgiften und sonst irgendwie was. Und bis dann mal dann soweit war, mussten erstmal alle sozusagen ihr Okay geben. Und aber schlussendlich haben sie dann doch ja dann doch zueinander gefunden und es hatte dann ein Happy End. Und ja, das ist eigentlich auch ich glaube auch eine Geschichte, die auch zuhauf von Migranten Kindern auch gerne erzählt wird von ihren Eltern. Oder meistens sind es ja jetzt mittlerweile sogar die Großeltern. Also die dritte Generation ist ja schon auch schon längst da. Von daher ja, aber
Ja,
schön, schön.
schon längst. Also das
Ja,
ist,
auf jeden Fall.
ja.
Ja.
Es war ja auch dann auch in den 90er Jahren dann, also natürlich mit mit uns waren zwei, ich glaube zwei türkischstämmige Mädchen waren bei uns in der Volksschule.
Ja, okay.
Und also mit mir, zumindest mit mir in der Klasse und auch eigentlich in jeder anderen Klasse bei uns. Und das war jetzt auch, wie gesagt, meine Heimatgemeinde Mattersburg ist jetzt keine allzu große Stadt, also eine Kleinststadt damals gewesen mit ein paar tausend Einwohnern. Und auch dann später auch der Jugoslawienkrieg hatte dann ähnliche Auswirkungen, was jetzt eine Flüchtlingsbewegung betroffen hat, die jetzt.
Ja, genau, das war in Deutschland auch auf jeden Fall. Und wir waren sozusagen hier, ich bin ja auch auf dem Dorf groß geworden, ähnlich groß wie du da jetzt ungefähr. Und da waren wir mit wenigen Ausnahmen Exoten einfach. Wir waren halt in Isselhorst, so, und da ging es gut bürgerlich zu und ja. Meine Mutter war da irgendwie relativ bekannt, weil meine Mutter hatte mehrere Jobs immer gleichzeitig. Die war immer, hat sehr viele Jahre als Reinigungskraft gearbeitet, was auch so, ja, was relativ gängig war, bis sie dann endlich dann mal auch in eine Fabrik dann mal konnte, wo es dann mal so ein bisschen, ich sag mal, ja, so ein bisschen geregelt dazu gegangen ist und sonst irgendwas. Aber meine Mutter ist immer durchs Dorf gefahren und die wussten immer, ah, okay, Frau Ötz kommt. Die hat man dann immer schon von Weitem irgendwie am Kopftuch erkannt, weil das ja eigentlich die einzige Frau war, die im Dorf
Mit Kopf,
da irgendwie
okay.
ein Kopftuch getragen hat und war immer mit dem Röttgen unterwegs. Und wir als Kiddies, es gab einige ausländische Kinder im Dorf, lustigerweise auch bunt gemischt. Von Griechen, Aramäer, über Italiener, Polen, Russen, irgendwie, es war alles mit dabei. Aber es war alles immer eine große Gemeinschaft. Also man hat sich da nie ausgeschlossen gefühlt. Ich sag mal, es gab natürlich auch so einen örtlichen Fußballverein. Ich war ja auch mal ganz kurz davor, ja, Profi zu werden, aber dann kam halt der Kreuzbandriss. Ich hatte gar keinen Kreuzbandriss, das ist jetzt nur so dahergeflunkert. Ich stand auch nicht davor, Profi zu werden. Ich war auf dem Platz und habe die Bälle rausgepölt, so sieht es nämlich aus. Aber auch das hat Spaß gemacht und die Gemeinschaft gefördert natürlich. Und da war auch, alle waren irgendwie da, ne? So, alle hatten Bock auf Fußball spielen, alle wollten da im Verein ein bisschen was machen und da gab es dann Menschen jeder Couleur und alle haben sich immer gut verstanden. Du hattest natürlich hier und da mal so ein bisschen Ausreißer, aber was bei uns im Dorf dann auch noch dazu das so ein bisschen befeuert hat, war, dass wir halt so einen Jugendtreff hatten und das war eigentlich so die zweite Heimat der Jugendlichen. Also die haben 3-4 Tage in der Woche aufgehabt, von morgens bis abends waren wir da irgendwie gefühlt und deswegen kam auch nie irgendwie sowas auf, dass man sich so untereinander wegen der Herkunft irgendwie bekriegt hat oder sonst irgendwie was, wobei die 90er Jahre ja schon auch geprägt waren von rechter Gewalt natürlich. Es gab ja ganz viele Anschläge auf Asylantenheime und sonst irgendwie was, Hoyerswerda und was da nicht noch alles war.
Ja, auch Solingen.
Und, genau, Solingen, genau. Solingen nehme ich auch und ja, das war dann, hatte glaube ich auch relativ, Ich will es jetzt nicht auf die Wände schieben, so, aber man hatte irgendwie das Gefühl, dass nach der Wende hatte das irgendwie plötzlich so einen komischen, ja, weiß ich auch nicht, das hatte dann plötzlich so eine Eigendynamik. Und man hat sich da, ich hatte dann so Phasen, wo ich mich dann so teilweise in Gütersloh, das ist dann so bei uns hier die nächstgrößere Stadt, ist aber auch ein kleines Dorf so ungefähr. Das war dann tatsächlich so, dass in den 90ern nicht nur in Gütersloh, sondern ich glaube in vielen kleineren Städten und auch in großen Städten sich Nazis einfach offen gezeigt haben. Immer zu erkennen natürlich an der aus der Skinhead-Kultur angenommenen Kleidung. Das haben die dann ja für sich adaptiert. Die Skinhead-Kultur hat ja eigentlich einen ganz anderen Hintergrund.
Und die Kleidung grundsätzlich unpolitisch.
Und die Kleidung derer haben, die sich dann natürlich für ihre Zwecke zu, weil es relativ, also nicht relativ, sondern schon auch martialisch daherkommt, finde ich. Ne, so eine Bomberjacke, Sprengerstiefel, dann irgendwie so eine mit Domestos irgendwie so eine Jeans da irgendwie in Domestos gewaschen und sonst irgendwie was, kahlrasierter Schädel und dann ja irgendwie immer so ein leicht aggressiver Unterton irgendwie. Und da gab es tatsächlich relativ viele Gruppierungen hier in Gütersloh, aber es gab in Gütersloh dafür aber auch ganz viel Gegenwehr und ganz viele andere Gruppierungen, die sich da ordentlich gegengestellt haben. Und da bin ich auch ehrlich gesagt ein bisschen stolz drauf, diese Zeit auch miterlebt zu haben, wie man ja einfach mit Mitteln, mit sich dagegen stellen, auch was erreichen kann. Und seitdem habe ich ehrlich gesagt auch so jetzt in der Form das in Gütersloh nicht mehr erlebt. Also kann sein, dass es im Verborgenen mit Sicherheit so gibt. Sieht man ja jetzt auch an dem Tag, wo wir jetzt heute aufnehmen, ist die Bundestagswahl jetzt einen Tag her. Und aufgrund des Ergebnisses, was wir jetzt schon dann auch kennen, sieht man auch teilweise, dass die Leute irgendwie irgendwas eingeschmissen haben. Aber ich weiß noch nicht ganz genau, was es ist.
Ja, du sprichst da was Wichtiges an vor. Also einerseits hast du es angesprochen, die Vereine, die auch ein wichtiger Faktor, was Integration betrifft, sind bei Jugendlichen. War bei uns genauso. Also im Basketballclub bei uns oder hauptsächlich natürlich auch im Fußballverein haben alle Kinder zusammengespielt. Egal, ob sie jetzt türkischer Abstammung waren oder quasi klassische, nicht Kartoffeln, bei uns sind es keine Kartoffeln, weil es sind die Deutschen, aber einfach ja, klassische Österreicher sind irgendwie. Und auch das Kopftuch, das du angesprochen hast, das deine Mutter getragen hat, das hat man bei uns auch gesehen. Es gab natürlich einige türkische Mütter mit Kopftüchern, aber Kopftücher wurden bei uns, also im Burgenland, in meinem Landstrich, wo ich her bin, wurden Kopftücher auch von alten Frauen getragen, also von wirklich burgenländischen alten Frauen getragen.
Ja, die hatten genau.
Kopftücher und die Kittelschürze um. Also das war irgendwie jetzt kein Alleinstellungsmerkmal für türkischstämmige Frauen.
War es auch nicht, aber es stimmt auch, was du sagst, aber ich hatte das immer nur so im Kopf, weil das war so jetzt in meiner Erinnerung war das so, aber es stimmt natürlich, was du sagst, also auch die anderen Frauen haben das natürlich auch hier und da mal getragen, aber auch mit dieser Schürze, da erinnere ich mich auf jeden Fall auch dran, ja.
Da gibt es bei uns auch das geflügelte Wort der KTM, also KTM ist ja nicht nur die Firma, die jetzt gerade in Österreich den Bach runtergeht, sondern stand auch bei uns immer für Kopftuchmafia.
Ah, okay, ja.
Also das war so die Schaluhexen und Kopftichelmafia ist so das geflügelte Wort für die alten Frauen, die dann mit Kopftuch auf der draußen sitzen und quasi jeden begutäugen, der da vorbeigeht auf der Straße. Und auch so ein bisschen der Dorffunk und Dorftratsch sind.
Genau, erstmal gucken, wer da langkommt, ne?
Genau. Und wehe, man grüßt nicht.
Ja, genau. Dann wird das nämlich sofort weitergeleitet an die eigene Oma oder an die eigene Mutter, was man denn für, was man denn für ungezogene Kinder hätte, ne?
Ja, genau. Ja. Und was du auch noch erwähnt hast, diese Nazis, die gab es bei uns auch. Also die Jungs mit den Springerstiefeln, mit den weißen Schnürriemen, das war auch Erkennungsmerkmal, die weißen Schnürriemen in den Springerstiefeln und dann eben diese Lonsdale-Bomberjacken und dann kahlrasierte Köpfe oder eben Stoppelglatze, war bei uns auch. Und das war, ich habe jetzt nochmal gerade dann gedacht, also ich habe das irgendwie relativ früh schon in der Volksschule schon gewusst, was Nazis sind. Also dass die Typen, die da, das gab, ich habe das irgendwie in Erinnerung bei uns am Schulfest, also in der Volksschule gab es im Garten, so im Hof von der Volksschule, gab es immer das Schulabschlussfest, wo dann irgendwie gegrillt wurde und Musik war und wir konnten in den Turnsaal rein und dann im Turnsaal spielen und hin und her. Und dann plötzlich sind da dann quasi die bei uns stadtbekannten Nazis aufgetaucht. Das waren drei, vier Jugendliche, die also wahrscheinlich waren die damals 15, 16, 17, keine Ahnung. Die waren alle, also aber die waren gefühlt für uns 3 Meter groß, sind mehr oder weniger über die Mauer drüber gestiegen und wir sind alle davongelaufen, wenn die gekommen sind. Also auf diesem Schulfest irgendwie habe ich das irgendwie so in Erinnerung. Und die waren stadtbekannt bei uns irgendwie und irgendwie wusste ich damals schon mit meinen 8, 9, 10 Jahren, dass diese Skinheads, diese Nazi-Skinheads, dass die scheiße sind, dass ich die nicht gut finde. Und ich habe auch 1994, glaube ich, war das, kam auch die Kauf mich raus von den Toten Hosen.
Ja, okay.
Und das war so eine meiner ersten CDs, die ich gekauft habe. Stand ja drauf, kauf mich, muss ich kaufen, klar.
Das ist auch so ein Marketing-Opfer. Ja. Also,
damals schon.
Ja, okay. Schon. Dann, ich hoffe, du hast den Werbeblocker bei Instagram ordentlich aktiviert.
Ja. Aber irgendwie, ich habe die Toten Hosen damals irgendwie, ich glaube, über die großen Brüder von Schulfreunden auch schon irgendwie gekannt und dann habe ich die CD gekauft und da ist ja Sascha drauf, ein aufrechter Deutscher.
Also ja, diese, ganz genau.
Diese, und das war ganz interessant. Also ich habe die CD rauf und runter gehört. Ich kann auch diese Werbeblöcke, die sie drauf haben, kann ich, glaube ich, noch immer auswendig mitsprechen. Da gibt es ja 3 so Skits drauf, wo sie irgendwelche so
Werbung nachmachen. Ich erinnere mich an die Platte, aber da das nie so meine Gruppe war.
Ja.
Aber klar, Sascha.
Ja.
Okay, und natürlich.
Wir haben
aber was war bei den Werbeskits?
Das war irgendwie so Humolka, die Kettensäge und sowas und irgendwie eine Bierwerbung haben sie da irgendwie gesprochen gehabt oder so. Aber dieses Sascha, ein aufrechter Deutscher, das haben wir in der vierten Klasse in der Volksschule, konnte das jeder bei uns in der Klasse auswendig Und wir haben das, wir sind in der vierten Klasse in der Volksschule auf Schullandwoche, der Projektwoche heißt das, gefahren. Da fährst du am Montag in der Früh weg und kommst am Freitag am Abend nach Hause mit dem Bus irgendwo ins Südburgenland, und dann hast du da, übernachtest du dort und machst dann Ausflüge und schaust dir irgendwelche Museen an, gehst wandern auf eine Burg und etc. Und wir haben im Bus wirklich die ganze Volksschulklasse, wir sind 10 Jahre alt gewesen, haben dort das Lied Sascha, ein aufrechter Deutscher, auswendig gesungen im Bus. Und zwar die ganze Zeit. Und das ist irgendwie mir so hängen geblieben, dass das war dann schon quasi diese positive Indoktrination, dass Nazis scheiße sind und dass das nicht gut ist, was die machen.
Okay, also ihr wusstet... ihr wusstet das schon.
Also. Wir wussten schon, wir wussten schon, wie das gemeint ist, dass das Lied nicht ernst gemeint ist, beziehungsweise dass das eben, der Sascha, der ist arbeitslos und pinkelt auf ein Judengrab, dass das natürlich nicht ernst gemeint ist, und dann auch ungefähr zur selben Zeit kam ja, glaube ich, auch Schrei nach Liebe von den Ärzten
raus. Ja, genau, weil das dann, assoziiere ich nämlich eigentlich. Damit dann auf jeden Fall auch.
Und
ja, wobei das Lied war, an Sascha erinnere ich mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Das muss ja dann eher so ein bisschen ironisch dahergekommen sein.
Ja.
Weil Schrei nach Liebe war ja dann direkt
war in die Fresse. Und Sascha war absolut ironisch gemeint. Und ich stelle mir das jetzt mal irgendwie so vor, wenn ich da den Blick von außen habe und dann sehe ich dann einen Bus voll Kinder, die Sascha singen, und wenn du den Kontext nicht kennst, wenn du das völlig aus dem Kontext weißt, denkst du dir, da sitzt eine Gruppe von 10-Jährigen drin, die am liebsten jetzt irgendwie, keine Ahnung, Asylheime anzünden möchte und den Judenfriedhof schänden möchte.
Ja. Erinnerst du dich zufällig noch irgendwie an die Reaktion deiner Lehrerin oder des Lehrers oder sowas?
Ich glaube, die hat das relativ gut gecheckt, weil es waren auch zwei Studenten mit, die so als Begleitperson dabei waren, und die haben das schon gecheckt. Also ich denke schon, ich weiß nicht, ob es hundertprozentig alle Schüler, also alle meiner Klassenkollegen auch gecheckt haben, wie ironisch das gemeint ist, aber so.
Vermutlich nicht alle, aber doch
der Großteil hat das auf alle Fälle gecheckt, dass das erstens ironisch gemeint ist und zweitens, dass das halt, dass Nazis scheiße sind.
Genau, ja. Hat sich nicht geändert.
Und ich glaube, das ist auch so ein, da wurde auch schon so ein bisschen dieses zarte Pflänzchen gegossen, wo ich den Nationalstolz heute auch nicht nachvollziehen kann.
Ja, also wie gesagt, wenn mir irgendeiner ein stichhaltiges Argument dafür liefert, Nationalstolz, dann höre ich mir das auch gerne mal an. Aber ich glaube einfach, es gibt dafür kein stichhaltiges Argument, weil du kannst nichts dafür, wo du halt herkommst. Und ich glaube, jeder versucht einfach immer das Beste daraus zu machen. Ich glaube einfach, dass das ganz viel mit Akzeptanz und mit akzeptiert werden zu tun hat. Man schließt sich dann irgendeiner Gruppe an, und meistens hat es auch etwas damit zu tun, dass man einfach unglaublich unzufrieden mit seiner eigenen Situation ist. Und versucht dann die Schuld immer wieder bei anderen zu suchen. Und dieses Rumgebrülle und stolz sein auf die Nation, ich würde mir dann eventuell noch mal ein anderes Land aussuchen als Deutschland, um dann hier rumzubrüllen, dass man irgendwie stolz ist. Aber nun gut, es gibt ja auch andere Länder, wo es Rechtsradikale gibt, und das hat im Augenblick tendieren ja recht viele europäische Länder dann irgendwie dazu, angestachelt von 2-3 Idioten, und deswegen kann ich das nicht. Ich habe da einfach keinen Zugang zu und gucke mir das an und denke, okay, gut, dann mache ich jetzt mal weiter, so ungefähr. Gut, aber.
Ich habe das auch schon relativ früh dann, ich habe es ja vorher kurz angesprochen, in Solingen hat ja auch ein Asylheim gebrannt.
Ja, genau.
Ja. Und das habe ich ja natürlich auch quasi aus direkter Nähe mitbekommen, weil meine Großeltern, glaube ich, zu dem Zeitpunkt zwar nicht gerade nach Hause gekommen sind, weil sie irgendwie unterwegs waren auf einer Reise und da nach Hause gekommen sind, und das natürlich auch bei uns im Fernsehen gelaufen ist, in den Nachrichten in Österreich, weil da diese Wohnung abgebrannt ist oder das Haus angezündet wurde.
Ja, genau.
In dem dann einige Leute gestorben sind. Und das war auch, das war für mich so schlimm. Ich dachte, okay, das geht mir nahe, das ist in Solingen. Also ich, das ist jetzt, dort wohnen meine Großeltern, meine Mama ist von dort her. Mhm. Das ist schon ein Thema. Und ich habe dann auch relativ, also kurz darauf, ich glaube, in demselben Jahr waren wir definitiv in Solingen. Obwohl, wir sind ja immer wieder in Solingen gewesen, so einmal im Jahr auf alle Fälle, manchmal auch öfters, Weihnachten und im Sommer. Und ich kann mich dann noch gut an so große 16-Bogen-Plakate erinnern, die auf den Bushaltestellen gehangen sind, wo dann, ich weiß nicht mehr, von wem die genau waren, aber es waren, das ist eben so aufgestanden, dein Mittagessen kommt aus Italien, dein Auto aus Japan, und so, lauter solche Aufzählungen. Und drunter steht dann, dein Nachbar kommt aus der Türkei. Na und?
Ja, ich glaube, an die Kampagne erinnere ich mich tatsächlich auch noch. Also das war ja, glaube ich, dann deutschlandweit wurde das dann halt gemacht. Und da wurde dann mal wenigstens noch was gemacht. Also heute, es gibt ja immer noch rechtsradikale Anschläge oder sonst irgendwie was. Und dann hat man meistens immer so das Gefühl, so ja, es müsste jetzt mal was passieren, aber es tut sich irgendwie nichts. Aber gut, ich meine, was soll passieren, ne? Außer dass man vielleicht mal irgendwie versuchen sollte, die Leute nicht auseinanderzubringen, sondern irgendwie mal zueinander zu bringen. Aber das gelingt irgendwie im Augenblick auch leider nicht. Deswegen muss man irgendwie zusehen, glaube ich, dass man versucht, immer das Beste aus den Situationen irgendwie rauszuholen. Aber naja, wenn andere Menschen drunter leiden, ist natürlich immer schlecht, ne? Deswegen ist es ganz gut, dass wir jetzt hier mal einen Podcast gemacht haben.
Ja, genau.
Und einfach mal versuchen, gut, jetzt ist ein relativ ernstes Thema jetzt in dieser Folge, aber es lag uns jetzt beiden irgendwie ein bisschen was dran, das mal einfach auch mal zu besprechen. Finde, haben wir ganz gut hinbekommen, ohne in irgendwelche Fettnäpfchen zu treten, glaube ich, oder?
Ja, das denke ich auch. Also wie gesagt, es ist natürlich ein ernstes Thema, aber auch ein wichtiges Thema, das uns beide beschäftigt, das jetzt gerade in Zeiten, wo eigentlich in ganz Europa gesichert rechtsextremistische Parteien auf dem Vormarsch sind und in Regierungen kommen oder Regierungen bilden können,
ja, genau.
Und in die Regierungsverantwortung kommen.
Und am allermeisten freut mich, da bin ich so ein bisschen heimlich stolz drauf, ich weiß gar nicht, ob man das sein kann, aber heimlich ich habe schon, stolz. Das ist so ein bisschen gespannt. Ich bin so ein bisschen heimlich stolz drauf, weil ich hatte natürlich, als ich auf die Welt gekommen bin, hier in Deutschland gibt es ja nicht das Recht, dass du direkt die
Staatsbürgerschaft, oder?
Die Staatsbürgerschaft, ja. Genau.
Ja.
Danke. Die Staatsbürgerschaft bekommst, sondern ich hatte einen türkischen Pass und habe seit, ich glaube, seit 13 oder 14 Jahren jetzt, hätte ich mir auch noch früher irgendwie holen können, aber ich habe mich irgendwie nicht so richtig drum geschert, aber hab mir dann irgendwann die deutsche Staatsbürgerschaft mal dann zugelegt und um das zu tun, musst du natürlich auch was Deutsches machen und zwar irgendwelche Fragen ausfüllen und
Anträge sonst irgendwie ausfüllen.
Anträge ausfüllen ohne Ende und war ich dann soweit und habe das dann alles auch eingereicht und so und dann gibt es sozusagen so eine Art feierliche Übergabe, das heißt also deinen alten Wisch, den alten türkischen, den gibst du sozusagen ab. Der wird dann gelocht oder sonst irgendwie, was sie damit gemacht haben. Ich weiß es gar nicht mehr. Und dann wird dir feierlich der deutsche Pass übergeben. Und in meinem Fall war das eine Mitarbeiterin aus dem Rathaus und die hat mich dann eingeladen. Ich hatte dann einen Termin und bin dann da hingekommen, hab mich dann natürlich auch dementsprechend angezogen, ne, so vernünftig und nicht hier wie die Hottentotten. Und ich wollte natürlich auch zeigen, dass ich jetzt ein guter Deutscher bin und bin dann da rein und sie war, wie soll ich sagen, also ich bin jetzt 1,75 Meter und also sie bestimmt 10 Zentimeter größer als ich, locker. Also 1,85 bestimmt, plus dann noch hohe Hacken und ich sag mal, eine respekteinflößende Persönlichkeit.
Okay.
Lange Haare, so eine strenge Brille Und hat dann mir dann da irgendwie erklärt, so Herr Oetz, ab dem heutigen Tage sind Sie deutscher Staatsbürger mit allen Rechten und Pflichten und bla und blub. Und dann, ich wurde dann aber irgendwie immer kleiner, weil ich dachte so, oh Gott, jetzt irgendwas kommt doch jetzt bestimmt gleich noch. Und genauso war es nämlich auch. Sie hat dann ihren Stuhl zurückgeschoben, ist dann aufgestanden. Ich saß dann da wie so ein Häufchen Elend, habe dann so zu ihr hochgeguckt und dachte so, was kommt denn jetzt? Und dann sagte sie, stehen Sie bitte auf. Und dann bin ich aufgestanden und dachte, okay, so, und jetzt sprechen Sie mir nach. Und dann hat sie so ein eingeschweißtes Papier hochgehalten, wo dann, ja, was ist denn das dann? Wo ich dann sozusagen darauf schwöre, dass ich die Rechten und Pflichten und Gesetze Deutschlands einhalte. Und das musste ich dann laut aufsagen. Und dann hat sie gesagt, herzlichen Glückwunsch, und hat mir das Ding dann überreicht. Und ich dachte nur so, okay, gut, du bist vielleicht in der falschen Zeit geboren, ich gehe jetzt. Echt so. Aber seitdem habe ich den. Und es macht mich nämlich ein bisschen stolz, dass ich nämlich das machen kann, was die ganzen Idioten nämlich nicht möchten, dass ich mich hier nämlich frei bewegen kann und auch wählen darf. So nämlich. Ja? Das habe ich mir nämlich verdient. So.
Absolut.
Das wollte ich da nochmal loswerden.
Ja, also das heißt, du hast nur mehr die deutsche Staatsbürgerschaft?
Genau, ich habe okay. Die deutsche Staatsbürgerschaft. Ich musste dann aber die türkische auch abgeben.
Okay. Ich bin nämlich tatsächlich Doppelstaatsbürger. Ich habe die deutsche und die österreichische
Staatsbürgerschaft. Genau, das hattest du erzählt.
Ja.
Ich weiß ehrlich gesagt im Augenblick gar nicht die Regelung. Ich meine, dass du hier in Deutschland, glaube ich, eine doppelte Staatsbürgerschaft haben darfst, aber dich dann entscheiden musst, wenn du volljährig bist oder so. Ich will jetzt aber auch keinen Unsinn erzählen.
Das dachte ich bei uns, also das dachte ich damals auch, oder hat es damals immer geheißen, aber dann, weil meine Mutter immer noch deutsche Staatsbürgerin ist und mein Vater eben österreichischer Staatsbürger ist, konnte ich dann beide behalten. So war das. So
ah,
war das,
okay. Also. Okay, ja gut. Meine Eltern hatten beide einen türkischen Pass. Mhm. Eventuell kann das aber auch ein Grund gewesen sein. Aber ich weiß es nicht. Mhm. Aber gut. Ich habe den jetzt und behalte den jetzt auch.
Ja, ich muss sagen, ich hab die deutsche Staatsbürgerschaft in Wahrheit auch nur auf dem Papier, weil ich aktuell keinen deutschen Reisepass habe. Den hatte ich als Kind tatsächlich, als Jugendlicher glaube ich auch dann noch, aber jetzt dann irgendwann mal nicht wieder verlängert, weil es jetzt gerade in Zeiten der EU, wo der Europäischen Union das jetzt auch nicht, jetzt keine großen Vorteile mit sich bringt, hin und wieder wird es glaube ich bei Reisen wahrscheinlich Vorteile bringen, weil manche Länder, bei manchen Ländern ist es günstiger, ist ein Visum zum Beispiel günstiger als deutscher Staatsbürger oder als österreichischer Staatsbürger wahrscheinlich.
Ja. Ja, bei uns war das halt immer ein Problem. Also dadurch, dass die Türkei nicht in der EU ist und ich hier in Deutschland, ich hatte, wenn du dann länger hier warst, dann hast du sozusagen so eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung bekommen.
Ja, okay. Ja,
das Ding war dann in deinem Reisepass auch vermerkt. Das Problem war aber trotz alledem, sobald ich hier irgendwas beantragen wollte oder sonst irgendwie was, dann brauchte ich immer erst irgendwie eine Meldebescheinigung. Also das heißt, ich musste dann immer erstmal ins Rathaus latschen und dann irgendwie so, ja, ich brauche jetzt meine Meldebescheinigung. Also da steht aber auch, also eine Meldebescheinigung ist halt einfach ein Zettel, wo draufsteht, wo ich wohne und wie ich zu erreichen bin.
Okay. So.
Und das musstest du aber dann trotzdem auch irgendwie bei ganz vielen Anträgen oder sonst irgendwie was, musstest du das Papier auch immer parat haben. Und ich hatte natürlich dann auch immer das Problem, in der Türkei gibt es ja den Pflichtwehrdienst und auch türkischer Staatsbürger in Deutschland. Mhm. Dann bist du trotzdem türkischer Staatsbürger. Aber du konntest dich dann sozusagen, du konntest immer mal wieder so einen Aufschub erwirken. Das heißt, dass du dann erstmal freigestellt worden bist, dann konntest du nicht eingezogen werden. Und das ging aber nur bis zu einem gewissen Alter. Und ab dem Zeitpunkt war es dann so, dass du offiziell dann als fahnenflüchtig gegolten hast.
Okay.
Heißt es gegolten hast? Nein.
Ja.
Gegolten hast?
Galtest.
Ich habe den deutschen Pass noch nicht so lange. Egal. Auf jeden Fall war das dann nämlich so, und wenn du, du konntest dich dann sozusagen vom Wehrdienst freikaufen.
Okay.
für gar nicht mal so wenig Geld und musstest dann eine gewisse Summe bezahlen und dann musstest du 4 oder 6 Wochen in die Türkei rüber, deinen Grundwehrdienst ableisten, dann konntest du wieder zurück. Weil natürlich Leute, oder ich sag mal, die Türken, die hier in Deutschland groß geworden sind, die haben natürlich mit türkischem Wehrdienst jetzt nichts am Hut.
Natürlich,
ja. Und wenn du da groß wirst, dann gehört das einfach damit dazu, da wird überhaupt nicht gefragt. Und bei mir war das dann nämlich auch so, dass ich dann irgendwann an diesem Punkt angelangt war, dass ich mit diesen Verlängerungen nicht mehr weitergekommen bin. Und dann war es dann so, dann hat meine Frau mir dann irgendwann gesagt, ey, weißt du was, bevor das jetzt irgendwie so einen riesen Hackmack gibt, dann mach doch jetzt einfach. Und genauso war es dann halt auch, weil ich war dann an dem Punkt, wo ich entweder hätte was bezahlen müssen oder den deutschen Pass beantragen. Das habe ich dann gemacht und dann war es einfach auch aus der Welt. Aber ich weiß gar nicht, wie es jetzt heutzutage noch ist. Aber so waren dann halt auch die Zeiten. Und dann musste man immer wieder, und solche offiziellen Papiere, die hast du natürlich dann nur dementsprechend im Konsulat bekommen, also im türkischen Konsulat. Das nächste ist dann hier zum Glück für uns in Münster. Das ist jetzt nicht so weit von uns. Und da musste man dann hin und dann, ja, so türkische Behörden, ja, ist auch so eher so lala, möchte ich mal sagen. Da bist du dann halt mal so einen ganzen Tag in so einem Konsulat, das geht dann halt auch. Aber schlussendlich hat sich das dann für mich ausgezahlt, auf jeden Fall, dass ich das gemacht habe.
Okay, aber du musstest keine Prüfung machen, oder? Also für die deutsche Staatsbürgerschaft?
Du meinst jetzt irgendwie so einen Sprachtest oder sowas?
Ja, Sprachtest oder sonst
oder irgendwie so einen
Wissenstest Test oder irgendwie sowas?
Doch, ich glaube schon. Ich glaube, ja. Okay,
ja.
Das war aber eher so allgemein gehalten. Mhm. Und dann wurde, glaube ich, aber auch abgefragt, wie man so zur Demokratie steht und
die
Gesetze in Deutschland und sowas. Und das wurde schon abgefragt, doch.
Ja.
Die sprachlichen Kenntnisse wurden bei mir dann einfach nicht abgefragt. Das haben die, glaube ich, dann.
Okay, die sehen wahrscheinlich im Gespräch dann natürlich. Gesehen, okay,
hier geboren und Schule besucht
und. Ja, und
der wird schon irgendwie 3 gerade Sätze sprechen können. Und das fiel dann weg. Aber ich meine schon, dass es so ein kleiner Test war, ja. Müsste ich mal sogar reingucken. Interessante Frage eigentlich.
Weil einer meiner besten Schulfreunde und Sitznachbar und der den Podcast jetzt vielleicht auch endlich mal hört, der hat übrigens
Schöne Grüße.
Schöne Grüße an Bob, Dr.
Ja, Bob. Schöne Grüße.
hat die erste Folge noch nicht gehört, aber ich habe heute mit ihm telefoniert, weil er heute Geburtstag hat, also am Tag der Aufnahme, am 24.02.
Ja, herzlichen Glückwunsch dann von hier aus.
Richtig, er wird es dann, wenn er es dann irgendwann mal hört, wird er sich dann hoffentlich darüber freuen. Der ist eigentlich gebürtiger Kroate und ist auch kurz vor dem Jugoslawienkrieg mit seiner Familie nach Österreich gekommen.
Okay.
Und hat dann auch erst relativ spät die österreichische Staatsbürgerschaft angenommen, was dann auch erst nach dem Studium war. Genau, der hat Medizin studiert und hat dann auch noch abgewartet, weil er dann eben nicht während dem Studium irgendwie dann zum Bundesheer wollte und hat dann gewartet, bis er dann mit dem Studium fertig war und hat dann erst die österreichische Staatsbürgerschaft angenommen. Und auch da, also der musste dann auch so einen kleinen Test machen also so quasi Staatsbürgerkunde, wo man dann wissen muss, wie viele Bundesländer und wie viele Gemeinden gibt es im Burgenland, also in dem Bundesland, in dem du lebst, und wie viele Sitze hat der Nationalrat,
Ich meine, sowas gab es bei mir auch tatsächlich.
Okay.
Ja. Ich meine schon. Es ist witzig, dass du das erzählst. Also er hat jetzt dann die österreichische Staatsbürgerschaft. Ich finde das immer total witzig. Es ist ja so, ich kann natürlich Türkisch sprechen, wobei lange nicht mehr so gut, aber ich kann es und spreche natürlich auch Deutsch. So. Und ich finde es immer wieder sehr lustig, wenn ich andere Türken treffe, die woanders groß geworden sind.
Ja, okay.
Das heißt irgendwie, weiß ich nicht, in Belgien, in Holland oder sonst irgendwie was. Und es ist so kurios, die dann zu hören, wie die dann die andere Sprache sprechen. Mhm. Und ich mich dann aber irgendwie dann auch theoretisch mit denen auf Türkisch einfach unterhalten könnte.
Ja, okay.
Also, weißt du, dann ist halt Deutsch für die Fremdsprache.
Mhm.
Und alles andere verstehen sie. Und das ist dann halt irgendwie, ist irgendwie schon ganz lustig. Mhm. Weil das hatte ich nämlich mal, ich meine sogar, dass das in Holland war. Also da waren wir dann da irgendwie mal vor ein paar Jahren. Und dann hab ich nämlich ein Gespräch zwischen zwei Türken mitbekommen. Die haben sich auf Türkisch unterhalten. Und was bei uns so die Migrantenkinder, will ich das jetzt mal nennen, oder ich mit meinen Schwestern zum Beispiel auch oder sowas. Wenn wir uns zu Hause unterhalten haben, dann wurde das so ein Kuddelmuddel aus Türkisch und Deutsch, weil es einfach ein paar Wörter es gibt einfach ein paar Wörter nicht auf Türkisch. Also sowas wie, also ich kenne es zum Beispiel nicht, aber sowas wie Schiebedach zum Beispiel, weiß ich das türkische Wort nicht für. Also habe ich dann einfach immer irgendwie Schiebedach und dann bla bla bla. Und dann hat man immer so ein Kuddelmulle gesprochen. Und die haben nämlich auch so ein Kuddelmulle gesprochen, nur auf Holländisch.
Okay, ja.
Und ich habe dann immer so Versatzstücke verstanden. Die haben dann irgendwie was erzählt. Dass darum geht's. Und Mann, jetzt red doch mal wieder Türkisch, ne? Jetzt hier nicht ins Holländische wechseln, ich verstehe das nicht. Und das ist halt auch irgendwie finde ich auch mal sehr amüsant auf jeden Fall.
Ja. Wie ist es dann, wenn du in der Türkei bist? Wirst du in der Türkei als Türke wahrgenommen oder als quasi Ausländer, der Türkisch spricht?
Ja.
Also
wenn
du Türkisch sprichst.
Ja, genau. Ja. Ich hatte das ja, glaube ich, am Anfang der Folge nochmal kurz erwähnt mit dieser Identifikation. Für was oder womit man sich identifiziert. Und eigentlich ist es genauso, wie du sagst, die Gastarbeiterkinder, die haben meistens, glaube ich, das gleiche Schicksal bei diesem Thema. Es ist nämlich dann bei mir auch so gewesen, dass ich dann immer der war, der in Deutschland lebt, dem es da vermeintlich immer besser geht, weil natürlich früher haben natürlich unsere türkischen Verwandten, glaube ich, immer gedacht, wir leben im Paradies, was wir natürlich im Gegensatz zur Türkei auch gemacht haben. Aber für deutsche Verhältnisse waren wir arm einfach. Also wir hatten immer alles, ne? Wir Kinder mussten auf nichts verzichten, aber meine Eltern haben sich wirklich haben sich hier kaputt gebuckelt irgendwie. Man hat natürlich dann, ja, man ist dann in die Türkei gekommen. Meistens war es dann halt dieser 6-wöchige Sommerurlaub, den man gemacht hat. Man hat dann komplett die ganzen 6 Wochen halt bei seiner Verwandtschaft verbracht. Und ja, das war dann immer so, habt ihr was mitgebracht? Ach, was hast du denn für eine schöne Uhr? Ach, du hast wieder die neuesten Schuhe. Und kannst du die Uhr hier lassen? Das war dann, weiß ich nicht, ich hatte dann ab und zu mal so eine Swatch-Uhr, ne? Die waren ja dann so in den 80er, 90er Jahren sehr angesagt. Oder wenn ich dann mal, also wirklich da nochmal hier der Callback zu irgendwelchen Sneakern, die ich mir natürlich auch nie leisten konnte, wenn ich dann mal so aufgebrauchte Schuhe irgendwie von Adidas oder von Nike mal hatte oder so, dann war das so, boah, ey, Nike-Schuhe, boah, Adidas-Schuhe, lass die mal hier. Und ja, und in Deutschland bist du dann halt immer der Türke gewesen, ne? Oder ist nach wie vor noch so. Also ich habe natürlich jetzt auch einen relativ prägnanten Namen, der sowohl die Aussprache des Namens nicht sofort irgendwie klar ist, als auch die Schreibweise. Also bin ich natürlich auch mein ganzes Leben lang irgendwie immer dabei, meinen Namen zu buchstabieren oder zu sagen, wie das ausgesprochen wird, was überhaupt kein Problem ist für mich. Gar nicht, war auch noch nie ein Problem. Woher soll man es auch wissen, wenn man jetzt nicht unbedingt Türke ist? Aber ich bin einfach zwischen zwei Welten groß geworden. Das ist einfach so. Und wenn ich in der Türkei bin, dann bin ich halt der Türke, der jetzt aus Deutschland zu Besuch ist. So, und wenn ich in Deutschland bin, dann bin ich dann halt irgendwie Ost der Türke, so ungefähr. Also,
es ist bei mir auch lustig. Ich meine, natürlich ist jetzt österreichisch, also Deutsch und Österreichisch jetzt schon quasi dieselbe Sprachfamilie, aber kein Österreicher wird dir sagen, dass Deutsch und Österreichisch das gleiche ist.
Das glaube ich auch.
Es gibt ja auch diesen Spruch, dass Das Einzige, was uns trennt, ist die gleiche Sprache.
Ja, genau.
Und mein Cousin in Deutschland, Timo, der ist 2 Jahre jünger, und wenn ich dann irgendwie mit ihm unterwegs war in Deutschland, wenn wir dann irgendwie im Sommer irgendwie dort waren, ich habe Bundesdeutsch gesprochen. Ich mache es ja jetzt mit dir ja auch. Also ich jetzt quasi vielleicht jetzt nicht mehr so schön, wie ich es mal als Kind konnte, weil früher war es wirklich so, dass ich, wenn zu Hause das Telefon geläutet hat und ich habe abgehoben, und meine Oma aus Deutschland war dran, oder meine Tante oder mein Onkel, dann habe ich sofort umgeswitcht auf wirklich Bundesdeutsch. Und das war überhaupt kein Ding. Mittlerweile tue ich mich immer ein bisschen schwerer, und das dauert immer ein bisschen länger, bis ich dann so ins Bundesdeutsche reinfalle. Und ja, wenn ich dann mit meinem Cousin irgendwie unterwegs war und dann Freunde von ihm getroffen habe, dann war das immer so, er hat mich dann als seinen Cousin aus Österreich vorgestellt, und dann
Ja.
habe ich mit denen irgendwie gesprochen. Dann meinten die so: Ja, aber sag mal, du klingst ja gar nicht wie ein Österreicher. Und dann habe ich halt jedes Mal gesagt: So, hörst du, Alter, ich kann anders auch reden, wenn du willst, aber du verstehst mich halt nicht.
Ja. So, da habt das.
So, ja, und dann so: Ah, okay, du kannst ja doch auch anders reden. Ja, und das
Ja, über die
umgekehrt war es.
Sprache, genau, ja.
Umgekehrt geht es natürlich nicht. Also mein Cousin konnte irgendwie nur schwer verstecken, dass er Deutscher ist, wenn er bei uns unterwegs war.
Okay, nee, andersrum ist es dann eher schwierig, aber hier ist es für mich genauso gewesen. Also ich weiß nicht, wie oft ich zu hören gekriegt habe, ja, du siehst ja gar nicht aus wie ein Türke.
Ja, okay. Ja.
Da muss ich jetzt aber auch alle anderen so ein bisschen in Schutz nehmen, weil tatsächlich sehe ich jetzt auch nicht aus wie ein klassischer Türke, wie man sich den meinetwegen so vorstellt.
Wie, du hattest keine Schnauze mit 12 Jahren?
Ja, nee, hatte ich noch nicht. Aber es gab ja mal so einen Stereotypen, glaube ich, eines Türken, wie man sich den so vorzustellen hat. Und dem habe ich so gar nicht entsprochen. Liegt jetzt aber auch ein bisschen daran, dass ja, meine Eltern oder meine Mutter auch bulgarische Wurzeln hat und wir eher so ein bisschen die hellere Fraktion sind. Und ja, je weiter du ins Landesinnere fährst, umso dunkler wird es, so mehr oder weniger.
Das ist ja auch dieses Ding, was ja bei uns das türkische Bild oder dieses Gastarbeiterbild geprägt hat, waren ja eher, dass jetzt bei uns, also jetzt auch in Österreich und in Deutschland wahrscheinlich war es nicht anders, eher die ländliche Bevölkerung als Gastarbeiter gekommen sind, die halt wirklich in der Türkei nochmal unter dem türkischen Standard gelebt haben und sich halt in Deutschland und in Österreich mehr von versprochen haben und eine bessere Zukunft versprochen haben. Da ist halt eher wirklich die ländliche Bevölkerung gekommen. Jetzt nicht unbedingt jetzt die Istanbuler Studenten quasi nach Deutschland und nach Österreich
Nee,
gekommen sind wahrscheinlich.
die sind nicht gekommen, wobei meine Eltern auch aus Istanbul sind, oder Edirne ist mein Vater,
Okay.
aber schlussendlich Istanbul. Und das stimmt schon, was du sagst. Also natürlich die sich da, die dann schon in den Jobs oder sonst irgendwas oder Studierte oder so, die sind dann halt da geblieben, weil sie da noch natürlich noch mal so ein bisschen mehr Möglichkeiten gesehen haben. Aber ja, also in der Türkei oder in Deutschland hat natürlich so dieses klassische Bild hat das natürlich dann total geprägt, ne? So der türkische Baba, der dann irgendwie mit seiner Bollerhose und seinen Slippern irgendwie rumrennt. Mit seiner Schiebermütze, hat einen dicken, fetten Schnubbi.
Ja, genau.
Ne, Mama läuft irgendwie immer 2 Schritte hinter
Ja, genau,
ihm,
hat
wiegt
den.
auch meistens so ein bisschen mehr, als gesund ist, hat ein Kopftuch um, ne, und 2 orangen Tüten in der Hand, weil wir sind gerade aus dem Supermarkt gekommen und sowas. Vom türkischen Obsthändler und so. Weißt du, diese ganzen Klischees, die habe ich dann sowohl optisch als auch sprachlich irgendwie, ohne es zu wollen, einfach ja, widerlegt, ne? Also wenn du Kinderfotos von mir sehen würdest, ich war halt wirklich eine ganze Zeit lang richtig blond. Also was
Okay,
da los
ja.
war, keine Ahnung. Pigmentierung hat bei mir erst später stattgefunden. Und ja, da war ich einfach wirklich blond. Und als ich dann aus der Türkei nach Deutschland gekommen bin, habe ich relativ schnell die Sprache ja, gelernt und akzentfrei dann natürlich auch gesprochen. Und meistens, komischerweise war irgendwie die Herkunft, Name oder Aussehen oder so nie ein Thema, bis dann halt meistens, ja, so, wie heißt du denn? Ja, ja, ich heiße jetzt Oos. Ah, okay, wie? Oos. Ah, okay, wie wird das geschrieben? OS. Und dann, weißt du, dann dieser Turn ist das dann, ne? Dann geht ja, das ja wieder. Ah, nee, das wird nicht OS geschrieben, das wird mit O-G-U-Z geschrieben. Hä, wieso? Dann heißt es ja Oguts. Ah, oh, nee, ja, nein, okay. Dann wieder erklären und sowas. Aber gehört nach wie vor tatsächlich immer noch mit dazu. Mhm. Aber für mich ist es nicht schlimm. Für mich ist es sogar ja, einfach so ein Teil von mir, so, wenn man so will, ne?
Ja, sowieso.
Das gehört einfach dazu und das ist dann halt so.
Genau.
Aber wie gesagt, macht mir auch nichts aus, alles gut.
Ja, alles gut. Gut war auch das Thema, das wir jetzt heute besprochen haben, also war echt, echt
ja, ich hoffe, es war nicht zu schwer jetzt für die geneigten Zuhörer. Nee. Aber ich glaube, es tat uns beiden jetzt mal ganz gut, darüber zu sprechen, glaube ich.
Ja, ich denke auch, ich denke auch.
Und dann können wir die nächste Folge können wir dann wieder über Quatschthemen sprechen.
Ja, genau. So. Mehr Quatsch beim nächsten Mal.
gibt wieder mehr Quatsch beim nächsten Mal.
Ja. Du, was wir auf alle Fälle noch machen müssen, bevor wir jetzt wirklich uns verabschieden, ist natürlich unsere schöne Silberfüchse-Playlist wieder befüllen.
Genau, und was wir sowieso vorher noch machen sollten, was nämlich jeder gute Podcast nämlich hat, ist ja vielleicht so ein oder zwei Rubriken.
Genau, ja.
Und wir wollen euch nämlich unsere erste Rubrik mal vorstellen, die wir Videothek Reloaded genannt haben. Wie der Name schon sagt, Videothek. Es geht um eine meiner großen Leidenschaften, nämlich Filme. Sowohl aktuell als auch viele alte Filme. Ich bin ein richtiger Film-Nerd. Bin zum Teil auch vom Fernsehen mit großgezogen worden, weil meine Eltern mich alles haben gucken lassen, was ganz gut war, glaube ich. Mhm. Weil ich habe davon profitiert, will ich mal sagen. Und
ja, wir werden jetzt auch davon profitieren.
Genau, und ihr werdet jetzt nämlich auch davon profitieren, weil wir möchten nämlich in der Videothek Reloaded oder möchten wir euch jeweils einen etwas älteren Film oder halt auch mal eine ältere Serie vorstellen. Und in dieser Woche, in der wir jetzt hier aufnehmen, am Donnerstag, sprich am 27. Februar, ist hier nämlich Weiberfasnacht. Und ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich fragen, was kommt denn jetzt für ein Film? Es hat nichts mit Karneval an sich zu tun, sondern es hat mit Verkleiden zu tun oder etwas Anziehen zu tun. Und zwar würde ich euch gerne den Film Mannequin empfehlen. Oh. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich kenne ihn vom Namen her und auch, also ich habe eine grobe Vorstellung, worum es geht, aber ich habe ihn, zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe ihn noch nicht gesehen bisher.
Okay, ich will mal die etwas hanebüchene Story einmal ganz kurz runterreißen. Es geht nämlich um einen Typen, der sich in eine Schaufensterpuppe verliebt. Oder vielmehr um einen Typen, der sich selbst für einen großen Künstler hält, weil er Schaufensterpuppen dekoriert. Und eine dieser Schaufensterpuppen erwacht dann plötzlich zum Leben, aber auch nur in seiner Gegenwart. Und ihr könnt euch jetzt schon bestimmt vorstellen, dass das alles hochdramatisch ist. Es ist super hilarious, muss ich sagen. Ich habe selten so einen quatschigen Film gesehen, aber witzigerweise, Manneke, die Hauptrolle spielt Kim Cattrall. Vielleicht sagt ihr euch was. Vor allen Dingen wird es denjenigen etwas sagen, die Sex and the City geguckt haben.
Genau.
Die spielt da nämlich die Hauptrolle. Ah, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Emmy. Das ist die männervernaschende
Emmy.
Femme fatale.
Oder meinst du bei Sex in the City, wie sie dort heißt?
Ja, genau. Wie heißt sie bei Sex in the City?
Habe ich nie wirklich geschaut.
Okay, gut. Ich nehme mich auch nicht, aber da müsste ich nochmal meine Frau fragen, weil die hat auf jeden Fall alles geguckt. Genau, Kim Cattrall. Und Andrew McCarthy spielt eine der Hauptrollen. Auch der wird jetzt wahrscheinlich den meisten jetzt erstmal nichts sagen. Aber der Andrew McCarthy, der hat dem sogenannten Brad Pack, es gibt ja das Red Pack, mhm, oder gab es ja mal, mit dem großen Sammy Davis Jr., Dean Martin, Frank Sinatra, Judy Garland tatsächlich, da waren auch Frauen dabei, es waren jetzt nicht nur Männer. Und es gab auch das Brad Pack und das war so eine Ansammlung von jüngeren Schauspielern, die in so Filmen mitgespielt haben, wo es meistens um irgendwie so eine Gruppe von Leuten ging, die entweder Probleme hatten oder sonst irgendwie was, sowas wie der Breakfast Club zum Beispiel, der gehört, das ist ein sehr bekannter Film, der da mit zugehört. Und zu diesem Brad Pack gehörten zum Beispiel auch Leute wie Kevin Bacon oder Kiefer Sutherland oder Charlie Sheen und sein sehr bekannter, auch sehr bekannter Bruder Emilio Estevez, dessen Vater Martin Sheen ist, auch ein sehr bekannter Schauspieler. Matthew Broderick, Robert Downey Jr. tatsächlich, gehörte auch mit dazu. Und aus dieser Zeit ist dieser Film, er ist super quatschig, aber er ist auch total liebenswürdig. Und deswegen meine Empfehlung, Manneke.
Ja, schöner Film. Ich bilde mir ein, dass ich den zumindest irgendwie so im Vorbeigehen im Fernsehen immer wieder mal so ein bisschen gesehen habe in den Vorschauen. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich den in seiner Gänze irgendwie gesehen habe damals.
Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass du was verpasst hast, aber eventuell, wenn du deiner Frau, wenn du mal Punkte bei deiner Frau sammeln willst, dann sagst du mal, hör mal zu. Ich hab mal jetzt richtig im Archiv gekramt. Ich habe mal was rausgeholt. Hier
jetzt romantische Komödie.
Ganz genau, eine romantische Komödie. Und genau, also wie gesagt, sehr schöner Film.
Ja, schöner Film. Ja. Kann man, hast du irgendwie gesehen oder hast du die Info, ob man den irgendwie aktuell wo streamen kann? Oder?
Den kann man, soweit ich weiß, glaube ich, auf YouTube. Ich weiß nicht, ob man ihn frei schauen kann oder okay, ob man ihn auf YouTube irgendwie streamen kann. Aber da kann man sicherlich im Internet kriegt man das bestimmt raus.
Ja.
Ansonsten einfach mal bei Amazon für 2,99 oder so die DVD kaufen.
Sowas, ja. Oder.
Ist auch ein schöner Film, den man mit seinem Kind oder mit seinen Kindern auch durchaus mal gucken kann. Wie gesagt, kann ich nur empfehlen. Und passend dazu die Überleitung zu unserer Silberfüchse Musiclist.
Genau, Musik für Silberfüchse auf Spotify, unsere Playlist dort gerne abonnieren und hören. Aktuell halt sind halt erst 2 Lieder drinnen, aber das werden jetzt ein paar mehr. Wir haben uns gedacht, nachdem da jetzt nur 2 Lieder drinnen sind und wir alle 2 Wochen rauskommen, picken wir jetzt einfach jeder 2 Songs.
Genau, weil sonst, ja. sonst dauert es ein bisschen. Sonst
dauert es ein Jahr, bis da mal eine Stunde an ja, Musik genau drin ist. möchtest du gleich anfangen, weil die Musik
vielleicht. Ja, ich fange mal gleich an. Mhm. Und zwar auch einer der Songs schlechthin aus dem Jahr, wo Manneke rauskam. Und zwar ist das Nothing Gonna Stop Us Now von Starship. Ich, wenn ihr das Lied irgendwo hört, dann wisst ihr sofort, was gemeint ist. Ich will es jetzt nicht ansingen. Das will ich euch nicht antun. Genau.
Wir wollen nicht den letzten Hörer vergraulen.
Wie bitte?
Wir wollen nicht den letzten Hörer vergraulen.
Genau, wir wollen nicht den letzten Hörer vergraulen, aber ich will nur mal sagen, also ganz kurz nur zu dem Thema. Ich neige ja dazu, viel romantische 80er-Jahre Musik zu hören. Und ich hatte mir jetzt überlegt, ich würde tatsächlich gerne mal so eine Karaoke-Supergroup zusammenstellen. Also hier der Aufruf für alle, die nicht singen können. Meldet euch bei mir. Ich suche noch so 3 bis 4 Leute. Ich weiß nicht, Sebastian?
Ich bin ebenfalls ein begnadeter schlechter Sänger.
Sehr gut, dann bist du auf jeden Fall schon mal gesetzt. Meine Frau ist, die liebe Tanja, ist auch schon gesetzt. Die wird sowohl die Organisation dieses ganzen Unternehmens übernehmen wollen, als auch, sie hat mir schon gesagt, welchen Song sie gerne performen möchte.
Okay.
Sie hätte gerne direkt ein Solo. Und zwar möchte sie gerne Hero von Mariah Carey singen.
Oh, ich dachte David Bowie.
Ist eigentlich egal, glaube ich. Aber Genau, und deswegen, meldet euch bei mir oder bei Sebastian. Ich stelle mir das so vor, dass wir zu viert oder zu fünf durch die Karaoke-Bars tingeln und dafür Aufsehen sorgen auf jeden Fall. Sagt mir Bescheid, ob das eine gute oder eher so eine schlechte Idee ist. Danke.
Ja, oder man meldet sich gleich bei der Kakaoblume, die da die Organisation übernimmt.
Ganz genau. Auf Instagram @Kakaoblume.
Genau.
Shoutout an meine Frau.
Shoutout an deine Frau Tanja.
Genau, Shoutout an meine Frau. Genau. Nothing Gonna Stop Us Now von Starship.
Okay, wunderbar. Dann mache ich mal weiter mit meinem ersten Pick für diese Ausgabe. Nachdem ich ja beim letzten Mal mit Silber angefangen habe von Garish, geht es jetzt natürlich logischerweise weiter mit Füchse von den absoluten Beginner oder jetzt nur Beginner. Ja,
Klassiker, schön.
Muss man nicht allzu viel sagen dazu, von einem der besten deutschen Hip-Hop-Alben überhaupt, dem zweiten Album der Beginner, Bambule. Wirklich immer noch eines der besten deutschen Hip-Hop-Alben, die es gibt. Auch schön, dass wir an dem Zeitpunkt, wo die Folge rauskommt, ist ja Freitag, wo wir beide uns schon in Hamburg treffen, lieber Os.
Genau.
Und ja, Beginner sind aus Hamburg, da schließt sich auch der Kreis da ein bisschen und Füchse sind keine Rudeltiere, wir werden das dann beweisen nächsten Samstag in Hamburg, wenn wir dann dort im Übel und Gefährlich sind und die Königsklasse sehen.
Ganz genau. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich da noch irgendwie reinkomme.
Ja, du.
Irgendwie mal.
Irgendwie schummeln wir dich schon rein.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Mein zweiter Song ist wieder aus den 80ern. Und zwar handelt es sich um einen Song, der in der Serie Miami Vice in einer der wirklich legendärsten Szenen überhaupt zum Tragen kommt. Und zwar handelt es sich um In the Air Tonight vom wunderbaren Phil Collins. Und in der Folge sitzen die beiden in der Corvette und fahren offen in Richtung zu so einer Auseinandersetzung und Tubbs lädt irgendwie eine Schrotflinte dabei durch und dann kommt dieses Intro von In the Air Tonight und jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich mir so, Mann, scheiße, ich bin nicht cool genug.
Ja, ja.
Ich brauche pastellfarbene Schulterpolster, Blazer mit weißem T-Shirt drunter, Slipper an. Ich brauche das jetzt irgendwie.
Ja. Und die abgesägte Schrotflinte.
Und die abgesägte Schrotflinte natürlich. Und den Part, den werde ich auf jeden Fall irgendwie auch nochmal im Internet oder auf unserer Insta-Seite auf jeden Fall auch nochmal posten.
Und auch eine der besten Drum-Parts überhaupt von Phil Collins in dem Stück.
Ja, also, auf jeden Fall. Von einem der besten Drummer der Welt, meiner Meinung nach. Absolut. Was zumindest im Pop-Bereich angeht, das ist nämlich das Einzige, wovon ich da nämlich Bescheid weiß.
absolute Legende. Wir kommen zu meinem zweiten Pick in dieser Ausgabe. Ist ein sehr neuer Song, obwohl er sich sehr, sehr alt anhört. Und zwar von der österreichischen Band Kali Kali. Song heißt One More Trip Around the Sun, ist vom neuen Album, das jetzt rauskommt. Müsste genau an diesem Wochenende, wo ihr die Folge hört, auch das Album rauskommen. Ist das, glaube ich, mittlerweile zweite vollständige Album von Kali Kali, die auch mittlerweile doch auch gut unterwegs sind, weltweit unterwegs sind, in Deutschland auf einigen Konzerten, die, glaube ich, mittlerweile sogar teilweise schon ausverkauft sind, Touren auf Solokonzerten, teilweise auch auf Festivals spielen, schon in den USA waren und auch sonst durch Europa touren. Und die lustigerweise auch aus einem kleinen Nachbarort von Eisenstadt kommen, sind zu zweit. Und ja.
Aber ihr habt aber einiges da in eurer Ecke da.
Ja, schon. Ja. Und der Song, wie gesagt, hört sich alt an. Kali Kali spielt teilweise wunderbar psychedelische Rocksongs, die teilweise mit Didgeridoo auskommen, teilweise mit Maultrommel in dem Song, jetzt kommt auch eine Maultrommel drin vor, mit verzerrten Stimmen, mit Vocodern teilweise spielen und sehr staubig, sehr, sehr nach Wüste klingen teilweise, könnte auch eins zu eins auf einem Tarantino-Soundtrack vorkommen.
Ah, super, dann werde ich da sofort mal reinhören.
Das ist schon, ja. Ja, wunderbarer, wunderbares Lied vom neuen Album, das eben jetzt rauskommt. Zu dem Zeitpunkt, wo ihr diese Folge hört, könnt ihr auch schon auf Spotify sicherlich das neue Album hören. Und ich freue mich auch schon drauf. Ich war einer der Vorbesteller, die sich jetzt das neue Album auf Vinyl bestellt haben. Die machen auch sehr cooles Merchandise dazu. Da gibt es jetzt auch so eine Special Edition, die ich mir vorbestellt habe. Album kommt nicht nur auf Vinyl raus, sondern auch noch auf CD und auf Musikkassette. Auch mal ein Thema, das wir extra besprechen müssen, glaube ich.
Naja, da machen wir auf jeden Fall eine Folge voll mit.
Genau, und auch sonst sehr cooles Merchandise. Die haben zum Beispiel jetzt eine Analogkamera dabei, die sie da in diesem Paket mit für die Vorbesteller dabei haben, die man...
Das kommt alles wieder zurück.
Ja, absolut. Ja, also wunderbares Lied. Hört euch die Silberfüchse-Playlist an. Musik für Silberfüchse auf Spotify folgen genau. Und anhören. Gute Musik hören, alte Musik hören, neue Musik hören. Von uns
kuratiert. Ist für jeden was dabei, glaube ich.
Genau. Und generell, wenn euch gefallen hat, was wir hier so machen und ihr das unterstützen wollt, dann lasst auf alle Fälle ein Abo da, bewertet uns bei den gängigen Podcast-Plattformen, folgt uns auf Social Media unter Silberfüchse-Podcast, Silberfüchse mit UE geschrieben natürlich. Und könnt uns natürlich auch auf unseren privaten Accounts folgen. Das wäre bei mir @7000Turnschuhe auf Instagram und auf Threads. Und wo kann man dir folgen? Du hast deinen Namen geändert.
Ja, ich habe meinen Namen ja jetzt wieder geändert irgendwie. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich habe gerade so ein Identifikationsproblem scheinbar. Ich verfolgt mich irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich hatte den ja dann irgendwie geändert zu Styles and Bytes und dann dachte ich so, ach Mann, ey, irgendwie... Ich beacker den Account ja auch gar nicht so wirklich und wollte dann wieder so ein bisschen allgemeiner, damit ich da nicht irgendwie so festgelegt bin. Und dann hat ja mal wieder der liebe Arne.
Shoutout.
Shoutout an Arne auf jeden Fall. Der hatte ja mir so einen kleinen Spitznamen verpasst und ich habe dann gedacht so, ach Mann, ey, irgendwie versuche ich da mal so ein bisschen irgendwie was draus zu drehen und vielleicht gefällt es mir ja und genau. Und deswegen jetzt hier mein neuer Instagram-Name ist nämlich The Velvet OG, also OG dann, The.Velvet.OG. Darunter findet ihr mich oder meinen privaten Account. Und genau, supportet uns, lasst eine Bewertung da, lasst ein bisschen Liebe da und
erzählt euren Freunden von uns.
Genau.
Die sollen uns auch folgen und hören.
Ja, und euren Eltern auch.
Sowieso.
Oma, Opa auch, die können dann können die auch nochmal wieder ein bisschen was hören.
Ja.
Wen haben wir noch? Und euren Schulkameraden.
Schulkameraden, genau, ja.
Schulkameraden.
Kindergarten.
Okay, unsere Hörer gehen, glaube ich, nicht mehr zur Schule.
Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht, na gut, okay.
Aber vielleicht die ältere Generation, die sind ja auch schon modern und hören jetzt auch Podcasts. Also, ich glaube, meine Eltern hören den sogar jetzt. Weiß ich nicht genau, aber vielleicht hören sie meinen Podcast.
Ja, und wie findest du das? Findest du das irgendwie unangenehm?
Weiß ich noch nicht.
Ich weiß nicht, Tanja hat ja die Folge gehört und sie war voll des Lobes. Mhm. Aber irgendwie dachte ich so, ja, das ist irgendwie komisch. Die sieht mich dann immer jeden Tag und so. Und dann ist so, nee. Und jetzt vor der Aufnahme, vor dieser Folge, wollte sie dann auch schon wissen, worüber wir sprechen. Da habe ich gesagt, nein.
Nein, das musst du hören.
Da kannst du jetzt mal schön warten, bis Freitag ist. So wie alle anderen auch. Ne? Mhm. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und die letzten Worte hat der Sebastian jetzt heute mal.
Ja, nochmal vielen Dank fürs Hören. Folgt uns, liked uns, habe ich schon alles gesagt. Und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, tschüss.
Ciao.